Wir sprechen mal ganz kurz den Begriff der Next Gens an. Wir sehen also ein ganz, ganz klares Altersgefälle. Ältere Vermögensverantwortliche interessieren sich schwerpunktmäßig dafür, den eigenen Erfolg zu sichern. Jüngere Vermögensverantwortliche, wir sprechen hier von Persönlichkeiten bis 45 Jahre, so war bei uns die altersmäßige Klassengruppentrennung. Jüngere Hochvermögende hingegen sagen, mir ist wichtig, finanziell erfolgreich zu bleiben, aber mir ist genauso wichtig, für die Einhaltung der planetaren Grenzen einzustehen und die gesellschaftliche Prosperität langfristig zu sichern.
Hallo, liebe Zuhörenden. Heute geht es in dem Gespräch mit Frau Professorin Yvonne Brückner über das Thema von Sustainable Wealth. Für Deutsche mal wieder schwierig auszusprechen, zumindest für mich. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wealth, also Wohlstand, Vermögen. Frau Brückner leitet das Institut für unternehmerische Zukunftsstrategien. Sie hat sich als Betriebswirtin im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung, die unter anderem über die Otto Beisheim School of Management und über das Center of Finance der Dualen Hochschule Baden-Württemberg führte, auf die Themen der sogenannten Family Offices konzentriert. In der heutigen Ausgabe wollen wir über Ihre aktuellen Forschungsergebnisse sprechen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass es dir eine oder andere Überraschung geben wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, meine erste Frage, Yvonne. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Arbeit, deinem Hintergrund und deinem Institut sagen, damit die Zuhörenden wissen, mit wem sie es heute ganz genau zu tun haben?
Ja, sehr gern, oder? Zu meiner Arbeit. Ich finde und ich glaube, die Einschätzung teile ich mit anderen Menschen. Ich habe einen unglaublich interessanten Job, denn ich habe die Möglichkeit, mit erfolgreichen Unternehmerfamilien über ihre strategische Ausrichtung zu diskutieren. Und Gegenstand meiner Tätigkeit ist es also, Erfolgsmodelle, die teilweise schon über viele Generationen tragen, zu identifizieren, diese Erfolgsfaktoren zu isolieren und dadurch etwas wie Best Practices ja letztlich zu entdecken oder zumindest Worst Practices auszuschließen. Das hat im ersten Schritt mal ganz viel mit unternehmerischer Kompetenz zu tun, ein Unternehmen also erfolgreich aufzubauen und dann auch erfolgreich zu führen. Das hat im zweiten Schritt aber auch etwas mit familiärer Kontinuität zu tun und mit der Fähigkeit, mit privaten Vermögenswerten, die bei erfolgreicher unternehmerischer Tätigkeit ja regelmäßig entstehen, dann geschickt umzugehen. Und dieses Gesamtspektrum von Vermögen, also persönliche Kompetenzen und Netzwerke, unternehmerisches Engagement, unternehmerische Erfolge und private Vermögenssubstanz sind alle Gegenstand der Tätigkeit im Rahmen des Versuchs, langfristigen Erfolg zu sichern. Das ist, was mich beschäftigt. Klingt vielleicht ein klein wenig abstrakt, aber im Prinzip besteht meine Tätigkeit tatsächlich daraus, mit sehr vielen, sehr interessanten Menschen zu sprechen, sie zu ihren Erfolgen und Misserfolgen, zu ihren größten Herausforderungen, aber auch zu ihren letztlich durchschlagenden Erfolgskonzepten zu befragen und daraus dann die Essenz zu destillieren.
Im Grunde genommen ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, mit Menschen, die nach dem gegenwärtigen Normensystem als erfolgreich gelten, mit denen sich auszutauschen, um aus diesen Geschichten zu lernen und diese Geschichten weiter zu transportieren. Ist das richtig?
Absolut. Es geht darum, Macher und Gestalter erstmal wertfrei zu identifizieren, mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen und letzten Endes von ihnen zu lernen. Genau. Nachdem ich also ein kleines gemeinnütziges Forschungsinstitut leite, ist diese Tätigkeit gleichzeitig auch Gegenstand der Tätigkeit von Res Futura, so heißt unser Haus. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig tatsächlich damit, diese Erfolgsfaktoren, sagen wir, erkennbar, bekannt, transparent, zugänglich zu machen für alle, die es interessiert, also die breite Öffentlichkeit, genauso wie die Unternehmerfamilien selbst, um im Prinzip Impuls und Anregung dafür zu geben, sich auch für die Zukunft strategisch geschickt zu positionieren. Das ist schwerpunktmäßig, was wir tun.
Jetzt ist es ja so, dass der thematische Fokus unseres Blogs Zukunft der Nachhaltigkeit ja die Nachhaltigkeit ist, wie man eben auf der betrieblichen, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, das ist aber heute nicht so sehr das Thema auf der betrieblichen Ebene, auf der unternehmerischen Ebene, wie man die nachhaltige Transformation gestalten kann. Da geht es ja um Gestaltung, da geht es ja um Erfolg, da geht es ja ums Anpacken, ums Machen. Was war für dich bei deiner letzten Studie, wo du die Verbindung hergestellt hast zwischen Hochvermögenden und der Nachhaltigkeit, was war für dich der Beweggrund, diese Verbindung herzustellen?
Der Beweggrund war letztlich ein ganz offensichtlicher Sachverhalt. Also wir bekommen ja täglich in der medialen Berichterstattung eigentlich schockierende Informationen dazu, wie sehr wir über die Grenzen unseres Planeten hinaus wirtschaften, wie sehr wir also mehr verbrauchen, als uns eigentlich zur Verfügung steht. Und letztlich ist es ja wirklich intrinsisches Motiv eines jeden Unternehmers, Erfolg über Generationen zu perpetuieren. Wie einige Initiativen sehr schön sagen, there is no planet B. Wenn wir also darüber nachdenken, wie man als Unternehmer langfristig erfolgreich sein kann, setzt das natürlich voraus, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen agieren. Gleichzeitig erleben wir in der politischen Debatte nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas wie auch weltweit Radikalisierungstendenzen. Bei Wahlen gibt es Bewegungen hin an die Ränder. Es droht hier und da gesellschaftliche Destabilisierung. Und auch diese Dynamik ist für wirklich langfristig erfolgreiches Wirtschaften absolut kontraproduktiv. Insoweit, ja, mich selbst bewegen die Dimensionen Nachhaltigkeit sowohl ökologischer wie auch gesellschaftlicher Art auch aus Wertegründen, aus ethischen und moralischen Beweggründen. Aber unternehmerisch betrachtet war unser Motiv, warum wir uns als Institut mit diesem Themenfeld auseinandergesetzt haben, weil wir erkannt haben, dass es letztlich alternativlos sein muss für Unternehmer, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, sich an den planetaren Grenzen und an der gesellschaftlichen Stabilität als Leitgrößen zu orientieren. Und wir wollten wissen, inwieweit die Menschen in unserem Netzwerk das bereits tun. In der strategischen Dimension gezielt planetare Grenzen einbinden und gezielt die Wirkung des eigenen unternehmerischen und privaten Handelns auf die Umwelt mit einzubeziehen.
Jetzt gibt es ja sicherlich bei dem Stichwort Hochvermögende entsprechende Vorstellungen, allgemeingültige Vorstellungen, wie diese Wertesysteme in diesen sozialen Gruppen wohl sein könnten. Und insofern ist es natürlich spannend, dass ihr da mal reingegangen seid und das mal abgefragt habt. Kannst du vielleicht kurz vorab was zur Methode sagen, wie ihr an dieses sensible Thema in diesem sensiblen Kreis herangetreten seid?
Sehr gerne. Tatsächlich ist das ein Vorhaben, das methodisch so anspruchsvoll gewesen ist wie kaum eins zuvor. Und das beginnt einfach mit der Nachhaltigkeit als Begriff. Denn es gibt keinen rechtsverbindlichen Terminus Nachhaltigkeit, sodass eben nicht jeder Befragte, wenn man ihn auf den Themenkomplex Nachhaltigkeit anspricht, sich darunter genau dasselbe vorstellt. Wenn man also empirische Forschung machen möchte zu einem Begriff, der letzten Endes im Kopf eines jeden Befragten unterschiedliche Assoziationen triggert, dann hat man als Forscher erstmal wirklich Schwierigkeiten. Man ist wirklich in Trouble. Deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir erstmal versuchten zu verstehen, was ist denn für hochvermögende Nachhaltigkeit? Dafür haben wir zunächst ein Set von Fachgesprächen geführt, die sozusagen als Prämodul für die eigentliche Forschungsarbeit dienten. Ich habe innerhalb unseres Netzwerks, das aus ungefähr 260 hochvermögenden Adressen besteht, also Menschen gefragt, ob sie bereit wären, sich ungefähr 45 Minuten mit mir über das Themenfeld Nachhaltigkeit zu unterhalten, und habe in diesen Gesprächen versucht herauszuarbeiten, was mein Gesprächspartner jeweils denkt, was er meint, worüber er spricht, wenn wir über Nachhaltigkeit diskutieren. Das war sehr, sehr hilfreich, sehr erhellend und hat uns dabei geholfen, für die Forschung im Prinzip einen Raum aufzuspannen, um letztlich ein einheitliches, grundsätzliches Begriffsverständnis zu gewährleisten. Das war die allererste Stufe, überhaupt mal verstehen, worüber denken Menschen nach, wenn ich sie anrege, über Nachhaltigkeit nachzudenken?
Du hast gerade, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du hattest gerade von dem Begriff der Hochvermögenden gesprochen. Kannst du vielleicht kurz sagen, was ihr damit definiert, wen ihr damit definiert?
Ja, also Hochvermögende sind für uns Persönlichkeiten, die über ein Nettovermögen von wenigstens 50 Millionen Euro verfügen. Das heißt nicht, dass das als Cash auf der Bank liegen muss. Das kann auch komplett in einem Unternehmen gebunden sein. Jeder weiß, Unternehmenswerte verändern sich. Da könnte man jeden Tag eine neue Berechnung anstellen. Das ist also kein exakter Centwert, sondern eine Richtgröße. Es geht also im Prinzip um Familien, die jetzt etwas größer sind als der typische lokale Handwerksbetrieb, die also durchaus dann auch Verantwortung für Mitarbeiter tragen, wenn wir in diese Größenordnung denken. Richtgröße, also 50 Millionen Euro Nettovermögen, heißt, alle Verbindlichkeiten, die eventuell vorhanden sind, wären abgezogen. Das Unternehmen kann dann durchaus mehr wert sein, aber die Verbindlichkeiten wären eben noch in Abzug zu bringen, sodass man dann sagt, alles abgezogen, verbliebe ein Restwert in dieser Größenordnung. Ja, und mit diesen Menschen habe ich gesprochen. Es ergab sich sein erstes grobes Raster. Dann gab es ein zweites Problem, das möchte ich auch nicht verhehlen. Wenn Sie als empirischer Forscher versuchen, Menschen für Gespräche zu sensibilisieren, Termine zu vereinbaren, gerade mit der sehr beschäftigten Klientel der Hochvermögenden, dann haben Sie insoweit einen Bias, also eine Verzerrung, als dass nur Menschen mit Ihnen sprechen, die sich irgendwie für ein Thema interessieren. Jemand, der sagt, Nachhaltigkeit finde ich langweilig, finde ich bedeutungslos, ist für mich kein Thema, der wird für ein solches Gespräch nicht zur Verfügung stehen, weil er sagt, das ist Zeitverschwendung. Wenn Sie also, wie in unserem Fall, etwas mehr als 250 Adressen einladen und sagen, wir würden gerne mit Ihnen gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit bei Hochvermögenden empirisch untersuchen, dann kriegen Sie bei den Rückmeldungen, die Sie erhalten, kein repräsentatives Bild darüber, wie stark sich Hochvermögende tatsächlich für das Thema interessieren, weil Sie natürlich letztlich nur Rückmeldungen von denen erhalten, die sich irgendwie schon mal damit auseinandergesetzt haben oder die vielleicht sagen, wir sind noch nicht so tief drin, aber wir wollen uns perspektivisch damit auseinandersetzen. Deshalb gab es noch ein zweites Modul, was sozusagen der Kernbefragung der Hochvermögenden auch vorgelagert gewesen ist. Wir haben versucht, auch unterstützt durch externe Partner, mit Dienstleistern eine Befragung durchzuführen und diese Dienstleister, die einen Schwerpunkt auch auf hochvermögende Klientel hatten, zu fragen, wie viel Prozent ihrer hochvermögenden Kunden beschäftigen sich denn schon strategisch mit Nachhaltigkeit? Was waren das für Dienstleister? Das waren einmal Steuerberater und Rechtsanwälte, die häufig ja auch in der unternehmerischen Dimension beraten, aber typischerweise auch ins private Vermögen mit eingebunden sind. Das waren Multifamily Officer, aber eben auch Vermögensverwalter und Asset Manager, die ja eher im Bereich des privaten Vermögens, also der Kapitalanlage und der Investments tätig sind. Und im Rahmen dieser auch Vorstufe der Befragung der Hochvermögenden selbst gab es für uns an und für sich die größte Ernüchterung, denn unsere Hypothese... Unsere Hypothese war ex ante, dass Unternehmerfamilien, die ja weithin als sehr, sehr langfristig orientiert und strategisch sehr weit vorausdenkend gelten, das Thema Nachhaltigkeit in der strategischen Dimension für sich schon sehr stark verankert hätten. Und die Erhebung im Kreis der Dienstleister erbrachte das Ergebnis, dass uns die Dienstleister in großer Mehrheit sagten, dass die allermeisten hochvermögenden Kunden und Mandanten, die sie haben, das Thema Nachhaltigkeit, den ganzen Themenkomplex nicht aktiv nachfragen. Wenn also der Dienstleister den Hochvermögenden auf bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte anspricht, zeigen sich zwar viele offen, proaktiv mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit auf Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anlageberater, Family Offices zugehend, sehen wir aber nur eine kleine Minderheit von in etwa einem Fünftel der hochvermögenden Community. Also das ist noch eher sogar etwas überschätzt. Also
das ist interessant. Ja, okay. Ja. Also das ist interessant, der Gegensatz, wenn man sich mal die Werbung von Banken und Sparkassen, egal wo, anschaut, dann ist es eigentlich ja scheinbar in der Breite der Bevölkerung inzwischen normal, bei der kleinen Anlage, bei der kleinen Sparanlage über Nachhaltigkeit nachzudenken. Und auf der Ebene ist es dann eher die Ausnahme. Gibt es denn auch positive Erfahrungen, die du dort sammeln konntest?
Ja, auf jeden Fall. Man kann zwar sehen, und das war ja die negative Überraschung, dass bislang das Thema strategisch noch relativ unterbelichtet ist. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass es vielversprechende Dynamiken gibt. Wir sprechen mal ganz kurz den Begriff der Next Gens an. Wir sehen also ein ganz, ganz klares Altersgefälle. Ältere Vermögensverantwortliche interessieren sich schwerpunktmäßig dafür, den eigenen Erfolg zu sichern. Jüngere Vermögensverantwortliche, wir sprechen hier von Persönlichkeiten bis 45 Jahre, so war bei uns die altersmäßige Klassengruppentrennung. Jüngere Hochvermögende hingegen sagen, mir ist wichtig, finanziell erfolgreich zu bleiben, aber mir ist genauso wichtig, für die Einhaltung der planetaren Grenzen einzustehen und die gesellschaftliche Prosperität langfristig zu sichern. Insoweit ist es also nicht so, auch dieses Vorurteil haben wir hier und da gehört, dass jüngere Vermögensinhaber ideologisch getrieben wären, kein Verständnis für ökonomische Sachverhalte hätten und im Prinzip das Vermögen der Eltern aufs Spiel setzen könnten oder dürften. Das ist vielmehr so, dass sie neben dem ökonomischen Erfolg, der ihnen auch wichtig ist, eben als gleichberechtigte Zieldimension das Einhalten der planetaren Grenzen und das Sichern des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands stellen.
Also,
das finden wir vielversprechend.
Ja, auf jeden Fall. Also was mich erstaunt, wo du das jetzt gerade sagst, mit dem Begriff Ideologie, dass dieses Narrativ, dass Umweltschutz etwas mit Ideologie zu tun hat, dass das Narrativ interessanterweise unabhängig von der Einkommenssituation und dem soziodemografischen Hintergrund insgesamt anscheinend große Teile der Gesellschaft inzwischen durchzieht, wohingegen ja das Faktum eigentlich ist, dass der Schutz der planetaren Grenzen eigentlich alle interessieren sollte und rein gar nichts mit Ideologie zu tun hatte. Und insofern,
absolut.
Das finde ich interessant, also dass sich das auch dort wiederfindet, dieser Gegensatz der Generation.
Ja, also wir waren auch sehr erstaunt darüber, auch über die Heftigkeit, mit der sich diese Unterschiede dann statistisch zeigten. Es war sehr interessant zu sehen, dass in der älteren Generation nach wie vor die Überzeugung vorherrscht, es bestünde ein Trade-off, also der Zwang zum Abwägen zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Nachhaltigkeitsengagement. Es gab also durchaus eine große Zahl älterer Vermögensverantwortlicher, die sagten, am Ende ist mir der wirtschaftliche Erfolg wichtiger als irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte. Und wenn man diesen Trade-off dann von der wissenschaftlichen Seite einmal beleuchtet, dann kann man zumindest aus dem Bereich der Kapitalanlage und der unternehmerischen Erfolgskennziffern letztlich zweifelsfrei belegen, dass Nachhaltigkeit letztlich eher ein Renditesicherungsmechanismus als ein renditeverzehrender Risikofaktor ist. Nichtsdestotrotz ist diese Realität, die durch eine unglaubliche Zahl von tausenden wissenschaftlichen Studien inzwischen sehr, sehr hieb- und stichfest nachgewiesen scheint, in der Praxis offenkundig noch nicht angekommen. Es ist also keine Forschung von Frau Brückner, die eventuell dann auch in Verdacht stünde, ideologisch motiviert Nachhaltigkeit propagieren zu wollen. Es sind tatsächlich Forschungsbefunde von tausenden Wissenschaftlern aus verschiedensten Ländern, von verschiedensten Hochschulen, die in hochrenommierten Zeitschriften publiziert wurden und die bei aggregierter Auswertung ergeben, dass nachhaltige Positionierung mindestens nicht zu schlechterem unternehmerischem Ergebnis führt und in der Kapitalanlagedimension des Investors tendenziell sogar eine bessere Rendite-Risikorelation erbringt. Man kann über die Mediationsfaktoren, also über die Frage, wie wirkt denn Nachhaltigkeit eigentlich positiv auf unternehmerischen Erfolg, sagen, das hat damit zu tun, dass nachhaltig aufgestellte Unternehmen typischerweise innovativer sind, dass sie sich also sozusagen mehr für Zukunftstrends interessieren. Das hat damit zu tun, dass sie ein aktiveres Risikomanagement betreiben, sich also mit den externen Risikofaktoren auseinandersetzen und sich fragen, wie kann ich mich dafür gut aufstellen? Und natürlich perspektivisch sicher auch, dass sie große Vorteile haben werden, wenn es darum geht, qualifizierte Talente anzuziehen und langfristig auch an sich zu binden. Insoweit kann man sogar die Mechanismen inzwischen erklären, warum Nachhaltigkeit eben nicht den ökonomischen Erfolg schmälert, sondern ihn mindestens mal zu sichern hilft. Das ist vielleicht nicht die einzige Wahrheit, aber es ist ein positiver Aspekt.
Ja. Konntet ihr, kurze methodische Rückfrage an der Stelle, konntet ihr innerhalb dieser Dreiviertelstunde der Befragung an der Stelle auch mal nachhaken oder ließ das vielleicht ein standardisierter Fragebogen an der Situation gar nicht zu?
Schön, dass du das nochmal ansprichst. Im Prinzip habe ich das dritte und damit das Kernmodul dieser Forschung noch gar nicht vorgestellt. Um es nochmal kurz zu reihen, wir hatten als erstes diese 45-minütigen Fachgespräche. Dann kam die Erhebung im Dienstleisterkreis. Das waren schwerpunktmäßig Fragebögen mit einigen ergänzenden Gesprächen, um nochmal die Ergebnisse abzusichern. Und dann kam im dritten Modul, im eigentlichen Kernmodul, die Befragung der Hochvermögenden in der Fläche. Wir hatten 100 Teilnehmer aus dem Kreis der Hochvermögenden-Community. Und das war dann eben auch ein Fragebogenformat, in dem wir die Dinge, die in den Fachgesprächen, also im ersten Modul aufgefallen waren, dann schon auch systematisch abfragen konnten. Und dann gab es beispielsweise so eine Checkbox, in der man auswählen konnte, ich erwarte durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der strategischen Dimension Renditevorteile, keine signifikanten Renditeeffekte oder Renditenachteile. Das gleiche für Risiko, Risikovorteile, keine signifikanten Risikoeffekte oder Risikonachteile. Und so hat sich letztlich gezeigt, wir haben also in diesen Fragebögen auch Strukturdaten wie das Alter, die aktive Unternehmereigenschaft, die Frage, in wie viel der Generation bin ich denn schon erfolgreich, solche Dinge abgefragt. Und dadurch konnten wir letzten Endes dann auch die Beziehung herstellen. Also wer geht eigentlich mit welchen Prämissen an das Thema Nachhaltigkeit heran? Und in diesem Kontext haben wir eben festgestellt, dass junge Hochvermögende und interessanterweise auch Milliardäre, also die allerreichsten Reichen, die beginnen bei uns ab 1 Milliarde Euro Nettovermögen, dass die sozusagen mit einer anderen Brille auf den Themenkomplex Nachhaltigkeit blicken und sagen, Umwelt und Gesellschaft sind für uns genauso wichtig wie der eigene ökonomische Erfolg, während kleinere Vermögen und vor allem ältere Verantwortliche tendenziell sagen, erstmal müssen wir unseren eigenen Erfolg sichern, Wenn wir dann noch was übrig haben, kümmern wir uns um Umwelt und Gesellschaft. Aber prioritär ist der eigene Erfolg. Und wir gehen davon aus, dass eigener Erfolg mit Nachhaltigkeit ein Stück weit in einem konkurrierenden Verhältnis steht. Wenn ich also nachhaltige Strategien verfolge, dass ich dann mit etwas weniger Rendite, mit etwas ungünstigerem Risikoprofil und mit schlechteren Diversifikationsmöglichkeiten leben muss.
Wie war denn das in den Gesprächen und dann auch in diesen Fragebögen? Wer hat denn aus Sicht der Hochvermögenden die Verantwortung für die nachhaltige Transformation? Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche Szenarien. Ja, die Wissenschaft muss erstmal die entsprechenden Daten vorlegen. Die Regularien müssen erstmal stimmen. Die Ordnungspolitik muss angepasst werden. Die anderen sind irgendwie dafür verantwortlich oder hat man auch selber irgendwie Verantwortung? Kannst du dazu was sagen?
Ja, das kann ich. Tatsächlich war das auch eine Teilfrage. Wir fragten, wer für die erfolgreiche Transition primär aktiv werden müsste und haben unseren Teilnehmern also erstmal Angebote gemacht, Antwortmöglichkeiten angeboten, die sie auswählen könnten und haben zusätzlich auch die Möglichkeit angeboten, eigene Einträge vorzunehmen. Und das hat sich mit wirklich dominierender Vehemenz ob das Thema manifestiert, dass man die Verantwortung beim ordnungspolitischen Rahmen sieht. Also Regierungen müssen aktiv werden. 59% der Befragten setzen Regierungen auf Rang 1. Die müssen prioritär aktiv werden. 20% setzen Regierungen auf Rang 2. Und da sehen wir, da sind wir also schon bei 79%, die Regierungen auf einem der ersten beiden Plätze sehen, wenn es darum geht, die erfolgreiche Transition auch anzuschieben und zu gewährleisten. An zweiter Stelle finden sich Unternehmen, die sind allerdings nur von 16% der Befragten tatsächlich als wichtigste Gruppe eingeordnet, von 31% als zweitwichtigste Gruppe. Und deutlich weiter hinten findet sich dann auf Rang 3 die allgemeine Bevölkerung, die eben als Konsumenten ja entsprechende wirtschaftliche Einflüsse entfalten. Und dann auf Rang 4 erst Investoren. Das heißt, Lenkungswirkung von Kapital wird im Prinzip an dieser Stelle überhaupt nicht als von signifikanter Relevanz bewertet. Und wenn ich gerade ganz kurz in die Zahlen hineinspähe, dann waren es 8% der Hochvermögenden, die sagten, Investoren kommt die Schlüsselrolle zu, damit die Transition gelingt. Es waren weitere 10%, die Investoren auf Rang 2 sahen und damit natürlich gegenüber Regierungen mit 59% auf Rang 1 und 20% auf Rang 2 ganz weit abgeschlagen. Kapital, privates Kapital, ja. Als Motor der erfolgreichen Transition ist also ein Thema, was in der hochvermögenden Community, mit der wir im Dialog stehen, so überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Man könnte sich von außen betrachtet jetzt, wenn man nicht in den Gesprächen teilgenommen hat und diese Person nicht kennt, könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass die Unternehmer sich an der Stelle einen schlanken Fuß machen. Mal ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt, ja, weil ich meine, Unternehmer kommen von Unternehmen und es gibt ja durchaus auch viele Beispiele, viele positive Beispiele im Startup-Bereich oder im kleineren Unternehmerbereich, wo Unternehmer die Initiative ergriffen haben, obwohl die Märkte vielleicht erhöhte Preise infolge von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen noch nicht ganz anerkennen, aber sie sagen, das haben wir in einer Unternehmensstudie herausgefunden in den Gesprächen, die sagen einfach, es gibt eine Verantwortung für sich zu handeln. Ja, denn wenn ich nicht handle, dann werden meine Kinder ein Problem bekommen, dann wird die Menschheit ein Problem bekommen. Von daher muss ich nicht quasi darauf warten, dass der Staat zu mir sagt, hast gut gemacht und wir helfen dir auch. Wie siehst du das? Oder ist das vielleicht ein Vorurteil? Lese ich da zu viel rein?
Also wir haben uns natürlich auch gefragt, wie kommt das eigentlich zustande? Und ich glaube, ein Stück weit ist es tatsächlich so, dass wir hier die berühmt-berüchtigte Drittbrettfahrer-Problematik sehen, die wir ja auch in internationalen Klimaschutzverhandlungen beispielsweise immer wieder erleben. Dass jeder sagt, soll doch erstmal die anderen vorausgehen. Was bringt es mir, wenn ich hier versuche, CO2-neutral zu arbeiten? Die restliche Weltwirtschaft macht nicht mit. Ich habe dadurch erstmal höhere Kosten. Ich preise mich aus dem Markt. Nichts funktioniert mehr. Es ist tatsächlich so, dass gerade bei älteren Vermögensinhabern und Unternehmenslenkern durchaus die Einstellung vorherrscht, alles, was tatsächlich getan werden muss, alles, was wichtig ist, wird durch den Staat auch entsprechend gefordert, wird also letztlich im Rahmen von regulatorischen Vorgaben verpflichtend gemacht. Und Dinge, die nicht verpflichtend sind, um die muss ich mir auch erstmal keine prioritären Gedanken machen. Ich habe insbesondere aus den Gesprächen mit den Steuerberatern und Rechtsanwälten durchaus dieses Bild ein Stück weit auch aufgenommen, wie du es beschrieben hast. Denn die sagten, Frau Brückner, im Prinzip sind wir es, die unsere Mandanten darauf ansprechen, dass auch regulatorische Verschärfungen kommen könnten und die Mandanten sagen, also ich will hier nicht vorauseilen, dann warte ich so lange, bis die regulatorische Verschärfung da ist und dann gehe ich die entsprechend erforderlichen Schritte, um eben compliant, also in Übereinstimmung mit diesen Rahmenwerken zu sein. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es auch hier sicherlich nicht angemessen ist, alle über einen Kamm zu scheren. Wir sehen schon auch Pioniere, wir sehen sehr nachhaltig engagierte Akteure. Und was wir vor allem sehen, ist, dass alle die, die uns berichtet haben im Rahmen dieser Studie, dass sie schon strategische Elemente implementiert haben, dass die sagen, sie sind sowohl mit den wirtschaftlichen Effekten als auch mit den nicht monetären Auswirkungen überwiegend zufrieden. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, dass wir eine hohe Einstiegshürde haben, die es erstmal zu überwinden gilt. Aber wenn Unternehmer die ersten Schritte gegangen sind, auch wenn Investoren die ersten positiven Erfahrungen mit nachhaltigen Kapitalanlagen gemacht haben, dann kommt tendenziell die Dynamik zu sagen, ich mache mehr. Und zwar mehr in dem Bereich, den ich jetzt schon kenne, aber auch mehr in anderen Bereichen, in denen ich mich bislang noch nicht engagiert habe. Die Frage mit dem schlanken Fuß würde ich deshalb nicht pauschal bestätigen wollen, sondern würde durchaus sagen, es ist vielleicht ein bisschen der Fluch des Erfolgs. Wir wissen aus der Sparte Behavioral Economics sehr genau, dass Menschen letztlich ihre etablierten Erfolgsmuster lieben. Wenn ich mit einer bestimmten Art zu handeln über 20 oder 30 Jahre sehr, sehr erfolgreich gewesen bin, dann fällt es mir sehr schwer zu sagen, ab jetzt mache ich das strategisch mal anders, weil ich zu wissen glaube, wie Erfolgskonzepte aussehen. Und wenn sich dann die Rahmenbedingungen aber so fundamental ändern, wie sie das gegenwärtig tun, wir leben ja in einer Zeit extremer Veränderungen, dann können natürlich solche alten Erfolgsmuster, etablierte Faktoren, mit denen ich über Jahrzehnte erfolgreich gewesen bin, für mich auch zu einem Gefängnis werden, was es mir extrem erschwert, mich auf die neue Realität einzustellen. Deswegen vielleicht weniger der schlanke Fuß als die Tatsache, dass man quasi erstmal eine Positiverfahrung braucht, um zu merken, ich kann das vertreten, meine etablierten Erfolgsmuster ein Stück weit aufzuweichen, mich auf neues Terrain zu begeben und riskiere deshalb nicht, meine letztlich sehr, sehr erfolgreiche Vergangenheit nicht perpetuieren zu können. Im Gegenteil, vielleicht bin ich dann gerade besonders erfolgreich.
Also das kann ich auch nur so aus dem Bereich der digitalen betrieblichen Transformation bestätigen. Da waren wir auch jahrelang aktiv als Projekt und da bestanden natürlich die gleichen Fragen, wenngleich natürlich die digitale betriebliche Transformation im negativen Fall nur den Konkurs bedeutet, aber nicht den Niedergang der Menschheit. Insofern hat das natürlich eine andere Dimension, aber die Logik, die du gerade beschrieben hast, die hat da tatsächlich auch stattgefunden und es wurde eben genauso gefragt, warum soll ich das ändern? Es wird sich sowieso nichts ändern und es läuft doch so gut, wie es läuft. Da war die Pandemie dann plötzlich der Treiber einer krassen Digitalisierungs-, eines deutlichen Digitalisierungsschubs, aber darunter leidet ja Deutschland heute noch, dass wir einfach hinterherhinken bei der digitalen Infrastruktur, die wiederum Folge dieses Verharrens, wie du es genannt hast, in dem Käfig ist.
Ja,
Käfig
ja.
Des vorhergegangenen Erfolgs. Und ja. In diesem Fall können wir uns das aber nicht leisten bei der Nachhaltigkeit. Also das, da darf es keine Nachzügler geben. Deswegen so ein bisschen jetzt zum Ende unseres Gesprächs hin, jetzt aus deinen Studienergebnissen heraus, was würdest du Politik empfehlen? Was würdest du Wirtschaftsverbänden empfehlen? Was würdest du NGOs empfehlen? Was kannst du daraus mitnehmen und als positive Botschaft an diese Multiplikatoren weitergeben?
Also ich glaube, es gibt ganz wesentliche Erkenntnisse. Und für uns war eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass die ganzen naturwissenschaftlichen Befunde, die uns regelmäßig präsentiert werden, noch nicht dazu führen, dass der Einzelne sagt, ich selbst muss aktiv werden. Jeder sagt, die Transition ist wichtig, sie muss gelingen, man muss etwas tun. Aber nur wenige sagen, ich persönlich, ich als Unternehmer, ich als Investor, habe jetzt wirklich Verantwortung oder ich möchte Verantwortung übernehmen, um hier Veränderungen zu schaffen. Das hat in guten Teilen damit zu tun, so sind wir überzeugt, dass immer noch nicht ganz so deutlich verstanden ist, dass Nachhaltigkeit ein Erfolgsfaktor ist. Kein Renditefresser, kein ideologisches Motiv in erster Linie, sondern tatsächlich etwas, was sowohl für uns als Gesellschaft, als Menschheit, als auch für uns als Volkswirtschaft, als Unternehmer den zukünftigen Erfolg sichern kann. Ich habe vorhin diese sehr ausgeprägte, umfangreiche Befundsituation in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt, die ganz deutlich sagt, nachhaltige Strategien als Unternehmer wie auch als Investor zu verfolgen, macht mich nicht weniger erfolgreich. Dieses Wissen, dieses Verständnis, diese Selbstverständlichkeit quasi muss erst etabliert werden. Solange bei wesentlichen Entscheidern die Einschätzung vorherrscht, wenn ich Nachhaltigkeit strategisch implementiere, begebe ich mich in eine nachteilige Situation, gibt es natürlich Widerstände. Und Widerstände lassen sich natürlich sehr viel besser über sachbezogene Argumente auflösen als über ideologische Konfrontation. Deswegen wäre ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich allen, die in Verantwortung stehen, ans Herz legen möchte, sozusagen anzuerkennen, dass in verantwortlicher Position typischerweise Menschen sind, die ihre Erfolgserfahrungen unter anderen Rahmenbedingungen gesammelt haben und jetzt mit diesem Paket an alten, vielleicht veralteten Erfolgserfahrungen heute in einer anderen Welt zukunftsweisende Entscheidungen treffen müssen. Da ist es sehr, sehr gut, wenn wir dieses Wissen aus dem Feld Behavioral Economics in unseren Kommunikationskampagnen, in unseren Anreizsystemen ganz explizit berücksichtigen. Darüber hinaus, glaube ich, ist es eben auch wichtig, das Ganze als Prozess zu begreifen und sich im Prinzip an den positiven Beispielen zu orientieren. Ich sagte es bereits, junge Menschen sind von sich aus nicht in diesen alten Erfolgsmustern gefangen. Sie nehmen die veränderten Rahmenbedingungen wahr und kreieren neue Erfolgsmuster von vornherein. Ihre Erfolgsbiografie funktioniert von Anfang an anders als die der vorherigen Generation. Das macht Hoffnung, und diese jungen Menschen in Verantwortung zu bringen, ihnen auch Leitungsfunktion, Leitungsverantwortung zuzutrauen, ist, glaube ich, etwas, was uns auf gesamtwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn wir die Transition beschleunigen möchten, sehr, sehr gut tun wird. Ich glaube, es geht darum, Polarisierung aufzuheben, also weniger zu sagen, oh, die bösen Alten, die einfach den Umstieg nicht schaffen und oh, die guten Jungen, als vielmehr sachbezogen zu fragen, wie sichern wir gemeinsam unseren Erfolg? Denn ich meine, du hast es ja sehr schön gesagt, wir sind als Menschheit und auch als Volkswirtschaft am Ende nur dann erfolgreich, wenn wir uns längerfristig innerhalb planetarer Grenzen und innerhalb gesellschaftlich nachhaltiger struktureller Gegebenheiten bewegen. Und ich glaube, das ist ein Konsens, zu dem man am Ende gelangen kann und auf dessen Basis man dann auch gezielt die Zukunft gestalten könnte, wenn man das denn möchte.
Ja, danke dir. Also das war ein tolles Schlussstatement auch nochmal jetzt zum Ausgang des Podcasts. Und ich glaube, die Zuhörenden können da sehr viel mitnehmen. Und ich fand das Gespräch auch insofern ganz anders als die anderen Gespräche, als dass natürlich der Blick in diese Gruppe der Hochvermögenden nicht alltäglich ist und du uns diesen Einblick gegeben hast und uns da mit auf diese Befragungsreise genommen hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch diese Gruppen mit in die Diskussion mit einbeziehen, mit in die Verantwortung nehmen und dort datenbasiert argumentieren, wie du es ja auch gesagt hast, und nicht polarisieren. Ich danke dir, Yvonne.
Sehr gern.
Für die Möglichkeit, dass wir da heute drüber sprechen konnten. Und liebe Zuhörenden, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören und der nächste Podcast folgt auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.